Der teuerste Film der Netflix-Produktionsgeschichte ist erschienen. Aber ist der Sci-Fi-Blockbuster The Electric State ein Triumph oder doch eher ein Fehlschlag geworden? Das will ich, MovePilot-Redakteurin Esther Stroh, heute im Streamgestöber herausfinden. Und zwar mit meinem lieben Kollegen Jan-Felix Wuttig. Hallo Jan-Felix.
Hallo Esther, freue mich dabei zu sein.
Hast du dich hier, bevor wir anfangen, noch an die Steckdose angeschlossen, um reichlich Energie zu tanken für diesen Podcast?
Ja, sozusagen. Ich glaube, für 60 Minuten reicht es gerade so.
Dann würde ich sagen, starten wir direkt in die Zukunft. Am vergangenen Freitag, dem 14. März 2025, ist The Electric State bei Netflix erschienen. Wie schon erwähnt, war es einer der ja schon heiß erwartetsten Filme des Netflix-Jahres, würde ich sagen. Zumindest hatten wir ihn auch in unserer Streaming-Filme-Vorschau auf Sachen, die wir uns freuen, 2025 dabei. Jetzt ist natürlich die große Frage, was ist daraus geworden aus dieser Vorfreude? Und wie wir haben sicherlich auch viele von euch da draußen diesen Film schon gesehen. Deshalb wollen wir da ein bisschen eingehender heute drüber sprechen. Ich gebe dann aber nochmal eine Spoilerwarnung, wenn es richtig ins Detail geht und ihr denkt, vielleicht gucke ich ihn doch eher noch vorher, bevor ich eure Meinung höre. Aber Jan-Felix, vielleicht kurz vorab noch, mit welchen Erwartungen bist du denn in diesen Film gegangen?
Also ich würde generell sagen, dass ich meine Erwartungen schon nicht so wahnsinnig hoch waren. Also einerseits, ne, also es hat ein riesen Budget, es hat auch riesen, also jede Menge Stars einfach vor und hinter der Kamera. Aber meine Erfahrungen mit Filmen von den Russo-Brüdern waren eigentlich meistens nicht so gut. Ja? Also nichts gegen Leute, die das feiern, auch nichts gegen die Regisseure an sich. Das sind hart arbeitende Leute. Aber ja, meinem Geschmack haben sie nie so wirklich getroffen.
Okay.
Und dementsprechend war meine Erwartung nicht besonders hoch bei dem Film.
Okay, trotz Sci-Fi-Vorfreude. Gut, ja. Ob diese Erwartungen trotzdem noch untertroffen wurden bei Herrn Felix, erfahrt ihr gleich in unserem Meinungsteil des Podcasts dann.
Magenta TV ist unser Sponsoring-Partner. Das TV- und Streaming-Angebot der Telekom bündelt Fernsehen und Streaming auf einer Plattform. Magenta TV gibt's als App zum Beispiel auf eurem Smart TV, bei Apple TV auf dem Fire TV Stick oder noch besser über die Premium TV-Box Magenta TV One. Alles völlig unabhängig von eurem Internetanbieter. Magenta TV ist ein super praktischer Hub für Live-TV und Streaming-Dienste wie Netflix, Disney Plus, RTL Plus, Apple TV Plus, Paramount Plus sowie Magenta TV Plus. Übrigens ist Magenta TV Plus dabei immer inklusive. Magenta TV Plus bietet eine riesige und einzigartige Auswahl an Filmen, Serien und Shows. Mit dabei sind zahlreiche brandneue internationale Serien und Staffeln, wie Teil 2 der 5. Staffel von Yellowstone. Viele gibt's exklusiv nur bei Magenta TV. Zum Beispiel Black Snow, Serpent Queen, Joan, Mayfair Witches und bald kommt übrigens auch das große Serienfinale von The Handmaid's Tale hinzu. Wie ihr zu Magenta TV und Magenta TV Plus kommt und welche verschiedenen Angebote es gibt, das erfahrt ihr über den Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Und jetzt weiterhin viel Spaß im Streamgestöber.
So, jetzt ist es aber soweit. Lass uns doch erstmal, Jan-Felix, das Pferd von hinten aufzäumen beziehungsweise von vorne und sagen, worum geht's denn überhaupt, wenn jemand noch gar nicht von The Electric State gehört hat? Wie könnte man einem Otto-Normalbürger, einer Otto-Normalbürgerin, was ist es denn, eine Susi-Normalbürgerin, verdeutlichen, worum es da überhaupt geht in diesem Streifen?
Na, also The Electric State als Adaption basiert auf einer Graphic Novel, manche würden auch sagen einem Roman von einem
schwedischen
Autor,
genau,
namens Simon Stålenhag. Und der spielt quasi so in so einer retrofuturistischen Version der 90er.
Das ist also kompliziert, man ist irgendwie in der Zukunft, genau. Aber gleichzeitig auch in einer Zeit angeordnet, die eigentlich schon in der Vergangenheit für uns zumindest
genau,
liegt.
Ja. Also es spielt quasi in den 1990ern, aber da sind schon Dinge passiert, die bei uns quasi nicht passiert sind. Unter anderem gab es da eine Riesenproduktion an Robotern unterschiedlicher Größen, also irgendwie 30 Zentimeter hoch, aber auch irgendwie 30 Meter hoch, riesige Roboter, die irgendwann quasi einen Aufstand gegen die Menschheit vom Zaun gebrochen haben.
Nachdem sie erstmal alle Diener waren und ihre Tätigkeiten verüben sollten und das dann nicht mehr wollten.
Genau. Und diesen Krieg haben die Roboter quasi verloren. Und jetzt liegen die quasi überall in der Landschaft rum, ne? Und in der Story geht es quasi um ein junges Mädchen, das auf der Suche nach ihrem Bruder ist und durch diese Landschaft streift. Und das ist, glaube ich, einer der großen Reize dieser Graphic Novel Vorlage sind einfach die Bilder da drin.
Diese Schauwerte, ne, die genau. Das bietet, in eine Vergangenheit zurückzublicken. Die Zukunft war schon X-Men-mäßig hier, Zukunft ist Vergangenheit.
Ja, genau. Und die sehr beeindruckend sind. Also einfach so riesige Roboter-Ruinen oder Wracks, die einfach in der Gegend rumstehen. Dahinter hat man quasi so die Weitlandschaft der ländlichen USA. Und in dem Film jetzt, der folgt quasi so ein bisschen dem Skelett der Vorlage. Das ist nicht ganz so komplett irgendwie Seite für Seite sozusagen adaptiert. Aber genau, also die Hauptfigur Michelle, gespielt von Millie Bobby Brown, hat im Krieg, also während des Krieges muss man dazu sagen, ihren Bruder und ihre Eltern verloren und lebt jetzt quasi in dieser Nachkriegszeit als unter der Fuchtel des Staates sozusagen, als Vollwaise.
Pflegekind.
Genau. Und wird eines Abends von einem Roboter aufgesucht. Und dieser Roboter macht ihr quasi klar, also dass
er sie zu ihrem Bruder führen kann.
Genau, dass er sie zu ihrem Bruder führen kann, beziehungsweise dass er selbst sozusagen beseelt ist von dem Geist ihres Bruders auf die eine oder andere Art und Weise. Und in dieser Nachkriegszeit gilt, dass jeder, der einen Roboter irgendwie beherbergt, erstmal als Verräter abgestempelt ist. Also eigentlich Robotern ist es verboten, irgendwie in der Menschenwelt zu operieren. Die dürfen nur sich in einer Zone, sogenannte EX.
Die Exclusion Zone,
aufhalten. Was halt ein komplett abgedichtetes Ghetto ist, ne? Irgendwo in der Wüste, wo die Roboter quasi ihren eigenen Staat aufgebaut haben. Aber überall sonst werden sie quasi verfolgt. Und sie folgt jetzt diesem Roboter quasi in diese Exclusion Zone, um ihren Bruder wiederzufinden und bedient sich dabei der Hilfe eines Ex-Soldaten.
Was er jetzt eigentlich macht, er ist irgendwie Schmuggler, Herumtreiber, alles in einem, so ein ranziger Typ halt.
Genau, namens Keats, gespielt von Chris Pratt, der sie da in diese Zone halt reinbringt. Der ist so ein bisschen selbst optisch so ein bisschen eine Han Solo-Figur, so ist so ein moralischen Nihilismus eigentlich so, oder ist einfach Opportunist, ne? Also verdient sich quasi irgendwie eine mehr oder weniger goldene Nase durch den An- und Verkauf von irgendwelchen Waren aus dieser Zone. Und durch ihn gelangt sie da quasi rein, wird aber gleichzeitig auch noch verfolgt. Und zwar durch Ethan Skate, gespielt von Stanley Tucci, dem Big Bad, dem großen Bösewicht dieses Films, der im Grunde genommen die Roboter immer unterdrücken wollte, aber selbst quasi eine Technologie aufgestellt hat, mit der Menschen sozusagen Roboter lenken können.
Genau, da muss man nämlich ein bisschen differenzieren. Es gab diesen Roboteraufstand und dann haben die Menschen irgendwie reagieren müssen, um überhaupt über diese Übermacht an Maschinen und Kraft eine Chance zu haben. Und deshalb hat er dieses, wie heißen die, Neurocaster entwickelt, mit denen sozusagen große Maschinen aber nicht eigenständig agieren, also keine künstlichen Intelligenzen drinstecken, sondern im Prinzip wie Drohnen, könnte man sagen, von Menschen steuerbar sind. Und damit haben die Menschen den Krieg gewonnen. Und er ist halt daran reich geworden, dass er diese Neurocaster entwickelt hat.
Und diese Technologie ist quasi jetzt mittlerweile weltweit, also eigentlich weltbeherrschend. Er ist so ein bisschen so die Steve Jobs-Figur hoch 1000, die quasi mit seiner Technologie die gesamte Welt abgedeckt hat und jeder benutzt seine Technologie. Und das Versprechen dieser Neurocaster ist quasi, dass man Arbeit und Freizeit gleichzeitig haben kann. Also das Gehirn wird gespalten in eine linke und eine rechte Hälfte.
Die eine arbeitet, die andere spielt.
Genau, so. Und genau, der eine bedient, also die eine Hälfte bedient quasi irgendeinen Roboter, der sozusagen den Boden schrubbt und die andere Hälfte ist gerade, wie man es im Film auch sieht, irgendwo in Las Vegas mit Stars und macht Urlaub.
Ich glaube, das bildet doch die Ausgangssituation oder die wichtigste Idee des Films schon ganz gut ab.
Ja,
genau. Es gibt noch Giancarlo Esposito läuft da auch noch rum. Wollen wir den vielleicht noch kurz erklären, wen er spielt?
Genau, also Giancarlo Esposito ist eigentlich ein Veteran dieses Roboter-Menschenkrieges, der aber es nie geschafft hat, sich quasi davon zu trennen. Der Roboter immer noch hasst wie die Pest und jetzt mittlerweile als sowas wie ein Kopfgeldjäger eigentlich arbeitet. Oder einfach generell einfach darauf versessen ist, so viele Roboter wie möglich zu töten, zu jagen und zu töten und deswegen auch gerne gerne angeworben wird für diese Zwecke.
Eigentlich traurig. Früher war er ein General, jetzt ist er so ein Kopfgeldjäger.
Genau, ja. Und jetzt läuft er quasi mit seinem Neuromancer, hätte ich fast gesagt, mit seinem, wie heißen sie nochmal?
Neurocaster.
Neurocaster.
Oder Neurocaster.
Seine Neurocaster-Roboter durch die Gegend und jagt sozusagen den Roboter, den Millie Bobby Browns Figur da mit sich rumschleppt, und mit dem sie ihren Bruder finden will. Genau. Und er ist denen jetzt auf der Spur und ja. Versucht sie auszuschalten.
Ich glaube, damit habt ihr jetzt das notwendige Handwerk, um den Film zu verstehen, über den wir reden, selbst wenn ihr ihn vielleicht noch nicht geguckt habt. Bevor wir da noch tiefer einsteigen in wer spielt da wen, wie machen die das und so, würde ich vielleicht noch kurz einen Schritt zurücktreten, um, wir haben es ja am Eingang schon erwähnt, darüber zu sprechen, The Electric State ist einer der teuersten Netflix-Filme aller Zeiten, der teuerste sogar. Weißt du aus dem Kopf, wie viel er gekostet hat?
Also die Berichte waren 320 Millionen. Mhm. Also das war quasi die Höchstzahl. Man muss da immer so ein bisschen vorsichtig sein, weil das sind halt, diesen Berichten kann man nicht so 100% trauen. Also man kann nicht immer sagen, so genau so war es nämlich auch. Einerseits, weil die Summen sozusagen sich ständig irgendwie verändern können noch. Mhm. Andererseits, weil selten das so auf Punkt und Strich genau veröffentlicht wird, so, ne?
Das also, will ja niemand eigentlich auf den Preis geben, was man da so für Geld reingefeuert hat, aber es gibt halt Experten, die das einigermaßen einschätzen können. Ja. Genau.
Und da war eben eine Einschätzung 320 Millionen, was
richtig viel ist.
Ja,
also. Vor allem, wenn man es mit den bisherigen teuren Netflix-Filmen vergleicht. Also ich habe mal rausgesucht, was davor so war. Da ist lange nix. Mhm. Und dann kommt für 200 Millionen The Gray Man.
Genau.
Auch von den Russo Brothers.
Mhm.
Dann Red Notice ebenfalls so wird bei 200 Millionen US-Dollar Budget angesetzt. Und dann kommen so Sachen wie Rebel Moon, beide Teile für 166. Mhm. Irishman, Scorsese hat man natürlich auch ordentlich Geld in Rachen geworfen,
genau.
Für 159 Millionen. Und dann geht's da so langsam abwärts. Nun ist natürlich die große Frage, was hat eigentlich so viel dabei gekostet? Auch da haben wir natürlich keine konkreten Einblicke, aber kannst du eine Einschätzung abgeben, was du denkst, was viel Geld verschlungen hat bei diesem Projekt?
Also ich glaube, was der größte Posten war die Technik.
Mhm.
Also die Roboteranimationen, die auch wirklich sehenswert sind, finde ich. Also von den Animationen an sich, von dem Look, aber auch von der Art und Weise, wie sie mit dem Realfilm integriert wurden.
Mhm.
Das hat eine Menge Geld gekostet und dann ging es halt um die Namen.
Auf jeden Fall.
Also quasi die Russo-Brüder haben sich, glaube ich, ganz gut auszahlen lassen.
Ich
oder
denke schon.
Ausgezahlt.
Ich meine, das sind Avengers-Regisseure, muss man sich vor Augen halten. Ja, die haben sich da also gedacht, okay, was sind so die erfolgreichsten Filme, die es je aller Zeiten gab im Kino? Da holen wir uns doch die zwei Russos, Anthony und Joe.
Genau.
Dann gibt es natürlich auch Chris Pratt, der wird sich auch ordentlich was kosten lassen haben, nachdem er in so Sachen wie Jurassic World dabei war, in natürlich auch er selber als Marvel-Star Guardians of the Galaxy.
Ja.
Und selbst zuletzt in so Sachen wie The Terminal List oder Tomorrow War, wo er auch schon im Streaming unterwegs war, in anderen Serien und Filmen, das ist halt ein Aushängeschild, ne?
Ja,
da weiß man, was man kriegt.
Ja, und Millie Bobby Brown sicherlich auch.
Genau,
die
auch
vielleicht sogar mittlerweile Netflix-Mengenrabatt gibt.
Wahrscheinlich. Aber nichtsdestotrotz,
also die ist einfach Stranger Things und Enola Holmes und was war zuletzt? Damsel.
Genau, und dann...
Ja,
Stranger Things ist ja nur fast durch, aber da musst du jetzt, weil sich weitere Standbeine bei Netflix wahrscheinlich aufbauen.
Ja.
Aber bleiben wir doch noch mal kurz bei den Russos, das finde ich nämlich auch als Thema ganz interessant. Ich habe schon gerade gesagt, sie haben natürlich große Filme im Kino gedreht, sowas wie Captain America 2, Winter Soldier, Avengers 3 und 4, also Infinity War und Endgame. Aber trotzdem habe ich so den Eindruck, dass jenseits des Kinos sie noch nicht so richtig einen großen Hit landen konnten. Also wenn man danach auf ihre Filme guckt, haben sie sowas gemacht wie Cherry mit Tom Holland bei Apple TV, The Gray Man natürlich bei Netflix selbst, wo Ryan Gosling dabei war. Aber sonst habe ich auch alles über diesen Film vergessen.
Ja. Da bist du, glaube ich, nicht die Einzige. Also es stimmt. Also beide Filme sind kritisch, also kritisch im Sinne von im kritischen Urteil, ziemlich untergegangen, würde ich sagen.
Mhm.
Also wurden jetzt auch nicht völlig verrissen, aber viele haben sich schon irgendwie, also mindestens über The Gray Man mokiert und dem vorgeworfen, im Grunde genommen so ein Algorithmusfilm zu sein, wo alles quasi an der richtigen Stelle sitzt, aber wo im Prinzip keinerlei Seele zu finden ist und der keinen, das wurde häufig wiederholt, keinen kulturellen Fußabdruck hinterlässt.
Mhm.
Also genau das.
Ne? Weder in der Kultur noch im Gedächtnis.
Ja, exakt. Ja, ja. Und Cherry war, glaube ich, so ein bisschen, da war eher so der Tenor, das ist gut gemeint als so ein Star-Vehikel für Tom Holland, der dann auch mal eine tiefergehende Rolle spielen darf. Ne? Also er spielt ja einen Kriegsveteran, der hochgradig traumatisiert ist und hat da auch, würde ich sagen, beeindruckende Szenen drin, aber es hat nicht so wirklich als Film funktioniert. So. Und ja, also es ist ganz genauso, wie du sagst, so dass manche schon den Eindruck haben, so als Blockbuster-Regisseure in diesem Riesenformat.
Und ich will ihn auch gar nicht abstreiten, weil ich habe die zwei letzten Avengers-Filme habe ich geliebt. Also da funktioniert das total, was sie da schaffen, diese unglaubliche Masse an Personen zusammenzuschnüren zu einem unterhaltsamen Paket, was man im Kino gerne ansieht.
Voll.
Das ist auf jeden Fall Respekt dafür. Und deshalb glaube ich auch, sie können die nächsten Avengers-Filme, wo sie ja wieder für besetzt wurden, dass sie die wieder inszenieren, auch stemmen.
Ja.
Das nur hier bei Netflix weiß ich nicht, ob da irgendwie was falsch zusammenkommt, was nicht zusammengehören sollte. Ich weiß nicht.
Ja, also da, also The Gray Man habe ich auch als so einen Film empfunden, der zwar auf dem Papier irgendwie alles hat. Mhm. Also er hat die großen Namen, er hat irgendwie eine Menge Action. Er hat irgendwie so eine lässige Agenten-Thriller, sonst was Geschichte, irgendwie mit viel Humor dann auch noch so.
Ja.
Also verbindet so ein paar Genres miteinander irgendwie, die zumindest so, keine Ahnung, so zwei der vier Quadranten gut abdeckt an Zuschauern. Aber so richtig funktioniert hat er dann nicht, weil wirklich irgendwie so richtig, er geht in keinerlei Tiefe bei nichts. Das ist auch ein Eindruck, den ich jetzt bei The Electric State auch hatte.
Ja.
Dass weder bei Humor noch bei Action noch in der Emotionalität der Figuren irgendwie so wirklich Distanz zurücklegt.
Ja.
Und das habe ich wahrgenommen bei den Streaming-Veröffentlichungen der Russos jetzt so ein bisschen, dass da manchmal einfach so ein bisschen für mich gefehlt hat. Ne?
Ja, finde ich völlig nachvollziehbar. Interessant finde ich das Beispiel Millie Bobby Brown, genau umgekehrt der Fall. Sie ist ja der Mega-Netflix-Star. Mhm. Also wenn Netflix, weiß ich nicht, Paramount Studios wäre, die alle ihre Stars ja da im Logo vereinigt hatten, dann wäre Millie Bobby Brown also einer dieser Stars von Netflix, glaube ich. Ein Name, mit der mit Netflix verbunden ist wie kaum ein anderer.
Ja.
Hat genau Stranger Things gemacht, hat Enola Holmes gemacht, da kommt jetzt auch noch ein dritter Film, da hat sie Damsel gemacht, jetzt kommt Electric State. Aber außerhalb dieses Streaming-Kosmoses, wo sie der Netflix-Star ist, also ich kann mich gerade noch so erinnern, dass sie in Godzilla in zwei Filmen dabei war, aber da war sie halt auch nicht, nee, kein Star im Sinne von, an denen werden sich Leute erinnern, die noch nie von Netflix gehört haben.
Ja, das stimmt.
Und darüber hinaus hat sie einfach noch nicht so richtig Fuß gefasst außerhalb dieser Streaming-Blase.
Ja, das stimmt. Also was interessant ist, weil sie ansonsten auf mich den Eindruck macht, dass sie schon sehr so ihren eigenen Weg geht, weil sie manche Sachen ja auch mitproduziert. Also ich glaube, die Enola Holmes-Filme, zumindest die letzten.
Ja, stimmt. Da war sie, glaube ich, als Produzentin mit dabei.
Genau.
Hat da mitgemischt.
Und Damsel, glaube ich, auch. Also ich glaube, sie macht auf mich schon den Eindruck, dass sie so ihre Karriere im Griff hat.
Und dass sie auch weiß, was sie tun muss, um das voranzutreiben. Ja. Genau. Und deshalb wünsche ich auch, dass sie hoffentlich ihren Weg da weitergeht und sich weiterentwickeln darf. Wir hatten ja jetzt ja vor kurzem gerade diesen Eklat von irgendjemand hat ihr Äußeres kommentiert, dass sie jetzt auf einmal blond hat und so viel älter aussieht und so. Ja. Wo sie dann zurecht zurückgeschlagen hat, ja, sorry, darf ich mich auch verändern? Ich werde auch erwachsen.
Ja, total. Also wo ich auch so das Gefühl hatte, sie ist als Person jemand, der über die sozialen Medien quasi auch so einen Aktivismus verkörpern kann, ne?
Ja,
also der das sozusagen so diese Kritik in die Gegenrichtung wenden kann, indem er einfach sagt, so, wir müssen jetzt mal über so ein gewisses Thema reden und das ist sozusagen dieses Körper- oder Öffentlichkeitsbild, was dem gerade junge Schauspielerinnen unterworfen sind.
Ja,
und ich repräsentiere das jetzt. Aber stimmt, also außerhalb von diesem Netflix-Bereich hat man noch nicht so wahnsinnig viel von ihr gesehen.
Deshalb bin ich gespannt, ob sie dann, wenn jetzt wirklich Stranger Things ja dieses Jahr endet und sozusagen ihr Hauptanbindungsgrund an diesen Streamer auch dann irgendwann vorbei ist, ob sie dann vielleicht noch einen anderen Schritt wagt, auch in die Kino, andere Serienrichtung oder sowas, da noch was kommt. Da bin ich sehr gespannt zu verfolgen, was aus ihr noch wird.
Voll.
Denn ich glaube definitiv, sie wird ihren Weg gehen. Ich fand es nur interessant dafür, dass wir sie eigentlich schon so lange kennen, dass sie dann immer noch so sehr an Netflix klebt.
Ja, ich schätze mal, das ist ja auch also dadurch, dass Stranger Things die erste große Netflix-Serie war und sie dann quasi gleich da als Kind sozusagen
zum Aushängeschild wurde.
Genau, das Aushängeschild wurde oder davon mit profitiert hat, so war es relativ logisch, dann zu sagen, okay, dann bleibe ich erstmal dabei. Und daraus hat sich, glaube ich, also eine Zusammenarbeit ergeben, die sich auf beiden Seiten befruchtet hat. Also dass dann Netflix auch gesagt hat, ja, okay, das Millie Bobby Brown, die kriegt sozusagen Sonderkonditionen, weil durch sie, das war unser erster großer Star,
ja,
so ein bisschen.
Ja.
Und ja, also ich simplifiziere das jetzt gerade so ein bisschen, aber ich glaube, das hat für beide Seiten Sinn gemacht.
Ja, das war auf jeden Fall eine fruchtbare Beziehung bisher. Warum ist Chris Pratt in diesem Film? Ich habe da wirklich viel drüber nachgedacht, weil zur Erklärung, in der Vorlage, in der Graphic Novel oder illustrierter Roman heißt es im Deutschen, auch wird so genannt, ist keine derartige Figur drin, die haben sie dazu erfunden. Und ich habe mich dann gefragt, hatte Netflix oder die Russos oder wer auch immer Angst, dass dieser Film als Teenie-Film missverstanden wird, wenn es eine jugendliche Protagonistin gibt und deshalb musste da noch ein erwachsener Mann rein, der die Väter vor den Fernseher zieht? Oder ja, was hast du für Vermutungen?
Ich hatte schon das Gefühl, also das ist halt so wirklich das, ich hatte den Begriff vorhin irgendwie schon mal benutzt, also so ein Four-Quadrant-Film, also ein Film, der sozusagen jung, alt, männlich, weiblich komplett abdecken will. Und ich glaube, damit sozusagen so die, ich weiß gar nicht genau, die jungen Männer oder vielleicht ein bisschen ältere Männer sozusagen bei diesem Film mitziehen, muss es so eine Identifikation, also das war, glaube ich, der Gedanke dahinter, ne? Muss es so eine Identifikationsfigur geben und die ist eben Chris Pratt, weil sich, glaube ich, viele Leute auf Chris Pratt auch einfach einigen können.
Mhm. So, er ist so ein Allerwelts Vertreter.
Ja. Also ne, nichts Persönliches gegen Chris Pratt als tatsächliche Person, aber es ist so ein, ich glaube, das ist seine Qualität.
Deshalb hat er ja auch in Guardians so gut funktioniert,
genau,
ne?
Genau,
der war so ein bisschen der lustige Normalo, der auch in der Heldenrolle passt, ja.
Genau.
Ja.
Und deswegen gibt's ihn so ein bisschen. Er kann als Actionfigur, also als Actionheld gelten, er hat aber auch so ein gewisses, er strahlt so eine Art Charisma oder Humor einfach aus, oder wird zumindest so besetzt, ja.
Ja, auf jeden Fall.
Genau.
Und wenn man jetzt denkt, okay, da haben sie also Millie Bobby Brown und sie haben Chris Pratt, dann sollte es ja eigentlich reichen an Stars, dann guckt man sich einfach nur die restliche Besetzung an und denkt, wow, wen haben sie sich da alles noch dazugeholt? Ich kann mal kurz noch mal aufzählen, wer da noch so alles dabei ist. Also wir haben zum Beispiel Kaylee Kwan noch dabei, ein Oscar-Preisträger, muss man ja dazu sagen, der witzigerweise eine andere Oscar-Preisträgerin, nämlich Michelle Yeoh, ersetzt hat, die ursprünglich diese Wissenschaftlerin spielen sollte, die er jetzt memt, haben sie einfach umgeschrieben. Ja. Dann haben wir den seit jüngstem auch Oscar-nominierten Colman Domingo dabei, Stanley Tucci, Bösewicht-Genie Giancarlo Esposito haben wir auch schon erwähnt, eingangs natürlich bekannt aus Breaking Bad oder Star Wars oder wo überall sonst noch Bösewichte rumlaufen.
Ja, voll.
Und selbst in den Sprechrollen, wo man denkt, ja, da können wir jetzt ja mal einfach eine Stimme raufsetzen. Nee, auch nicht. Da gibt es dann noch Anthony Mackie, Brian Cox, Woody Harrelson, Alan Tudyk, Billy Bob Thornton. Wo du denkst, okay, dann kommt langsam, wird langsam klar, warum dieser Film auch so teuer geworden ist, weil selbst wenn Brian Cox nur, weiß ich nicht, zwei Sätze oder so sagt in dem Film, ich weiß es nicht genau, dann wird er sich das auch ordentlich was kosten lassen haben, der Succession Star.
Ja, und ich kann wirklich, also ich kann Leuten nur raten, wenn es euch möglich ist, von eurem Stand an englischer Sprachgewalt sozusagen, dann schaut die Originalversion, weil ich finde, gerade durch diese Sprechrollen, also Woody Harrelson, aber auch, also Anthony Mackie, Brian Cox, aber zum Beispiel, also Giancarlo Esposito hat auch nicht so wirklich so viel, also an Schauspiel da zu tun, würde ich jetzt mal sagen.
Obwohl er zumindest auch als richtiger Schauspieler, Anführungszeichen, dabei ist und nicht nur als Maschinensprecher.
Genau, man sieht ihn, aber vor allem hört man ihn, habe ich so das Gefühl.
Ja.
Und davon kommt ganz viel Charme und ganz viel Reiz, finde ich, in den Filmen.
Mhm. Bevor wir jetzt noch stärker in den Meinungsteil einsteigen, ihr merkt, jetzt wird's schon langsam spoilerig, also Achtung, Achtung.
Tut mir leid.
Nee, alles gut, alles gut. Würde ich gerne noch kurz über die Vorlage sprechen. Du hast es ja eingangs schon erwähnt, eine Graphic Novel beziehungsweise ein illustrierter Roman, wie es im Deutschen genannt wird, des schwedischen Künstlers Simon Stålenhag. Ich find's erstmal an sich interessant, dass er so ein Werk geschrieben hat, was man schon gar nicht richtig einordnen kann. Also es sind sowohl großformatige Malereien drinne, als auch Texte, die dann schon fast wieder in Romanrichtung gehen. Ich habe es nämlich im Vorfeld auch diesen diesen Roman, ich nenne es einfach mal so, gelesen und war völlig fasziniert davon. Ja. Insofern schon danke The Electric State, dass ich dadurch überhaupt zu diesem Buch gekommen bin. Das war es dann schon wert. Ich finde es einfach so spannend, was er in seiner Kunst da erschafft, weil ich musste immer, ich weiß nicht, kennst du Edward Hopper, den amerikanischen Realisten, Maler, denken, der so Alltagsszenen von Menschen in der Umgebung, die dann doch irgendwie distanziert und ein bisschen kühl und so wirkt, abbildet, also Leben und Landschaften, vielleicht ein bisschen kreuzt mit Arcane, wenn ich so weit gehen will, also so einem Stilwillen von, boah, da steckt irgendwie mehr dahinter als nur so ein normales Gemälde.
Ja.
Das habe ich halt in diesen Bildern gefunden, als ich die Vorlage gelesen habe. Und dann habe ich auch erst überhaupt rausgefunden, dass es ja halt schon ein dritter Teil ist von einer Reihe, die er geschrieben hat.
Ach so.
Nämlich 2014 ging es los, da gab es erstmal so eine Kickstarter-Kampagne, da war er noch überhaupt nicht bekannt. Und dann wurde es durch Tales from the Loop richtig berühmt. Und wenn du diesen Namen kennst, dann wahrscheinlich dadurch, dass du schon mal von der Amazon-Serie gehört hast. Da gab es eine Staffel vor 2-3 Jahren, glaube ich.
Mhm.
Und dann wurde er halt richtig groß. Dann hat er danach noch die Fortsetzung im weitesten Sinne Things from the Flood 2016 veröffentlicht. Und dann kam tatsächlich erst 2017 The Electric State, was dann in die USA verlegt wurde. Also nochmal diese schwedische Version, die spielte auf so einem Insel, eigentlich in einer Insellandschaft, wo so ein Teilchenbeschleuniger drunter liegt, jetzt in ein anderes Land verlegt und zu sagen, okay, was kann man denn da noch rausholen?
Ja.
Also nochmal eine kulturell ganz andere Einordnung, was ich auch super spannend fand, was man da noch alles machen kann.
Ja.
Und das ist auch schon so ein Rückblick von einem Jungen, der in seiner 90er-Jahre-Jugend zurückblickt auf eine Zukunft, die irgendwie in den 60ern, 70ern mit Maschinen vor ihm geprägt war, die er gar nicht mehr kannte, aber wo er nur noch die Ruinen, die Überreste kannte. Also eigentlich eine total spannende Einordnung von Sci-Fi, die man so noch gar nicht unbedingt gesehen hatte.
Ja.
Wo man sich einfach nur das Bild hinhängen will. Und dann steht da so ein kleiner Junge auf seinem Fahrrad, so fast schon so Stranger Things-mäßig, und sieht dann da so einen gefallenen Roboter oder so ein im Feld abgestürztes Schiff verrosten. Also mega spannend gemacht auf jeden Fall.
Es ist ein dickes Buch. Das sind
100, maximal 130 Seiten und davon halt viele einfach nur Bildseiten, die du durchblättern kannst. Also ich habe es, ich glaube, an 2 Tagen gelesen, weil ich nicht ganz so viel Zeit an dem einen Abend hatte, aber das kann man gut lesen, kann ich euch wärmstens ans Herz legen. Und an diesem Werk haben sich halt die Russos dann direkt im Erscheinungsjahr 2017 auch die Rechte gesichert schon. Und dann hat es aber ewig gedauert. Vorher sollte es nämlich noch der S-Regisseur Andy Muschietti inszenieren als Regisseur. Anscheinend ist daraus dann nichts geworden. Da war aber auch schon Millie Bobby Brown mit diesem Stoff verknüpft. Und damals sollte auch noch Universal das ins Kino bringen. Also es war noch ein ganz anderes Projekt und das hat sich dann nach und nach verändert. Und 2022 wurde dann bekannt, dass Netflix sich die Rechte gesichert hat, nachdem Universal es anscheinend nicht macht. Und dann kam auch noch Chris Pratt dazu. Und jetzt sind wir, wo wir sind.
Ja.
Und ich glaube, jetzt wird es auch langsam mal Zeit, dass wir ein bisschen in unsere Meinung noch tiefer einsteigen. Also wirklich, jetzt geht's los mit Spoilern. Bitte beachtet das, wenn ihr weiterhören wollt.
Ja. Ansonsten Ohren zu.
Ich sage einfach mal, fangen wir doch mal mit dem Positiven an, Jan Felix. Was hat dir von dem Film, was ist dir hängen geblieben, wo du sagtest, das war eigentlich ganz gut, hat dir gefallen? Ich glaube, man kann schon ein bisschen raushören, dass wir nicht allzu angetan sind bisher.
Ja, das stimmt. Ich finde, bei vielen von den Filmen, über die wir bisher geredet haben, The Gray Man, Red Notice, hat man sich immer gesagt, so, wo sind diese ganzen Millionen eigentlich hin?
Mhm.
Ja, also, so, die haben die irgendwie verpulvert oder einfach nur an die großen Namen weitergegeben oder was auch immer die Leute darüber gesagt haben. Hier kann man das sehen.
Mhm.
Weil ich finde, die Roboter sehen wirklich großartig aus. Die sind toll animiert. Der Look ist einfach auch selbst ohne Bewegung ist super. Und sie sind toll, also das hatte ich auch schon gesagt, aber sie sind toll in den Realfilm integriert. Also es ist wirklich übergangslos, dass man irgendwie das Gefühl hat, da leben quasi diese Welten zusammen.
Und bevor du mir das erste Mal das erzählt hast, habe ich da überhaupt nicht drüber nachgedacht. Aber ich habe mich dann auch erinnert, als ich geschaut habe, dass ich drüber nachgedacht habe, ist dieses Teil jetzt echt? Haben die da irgendwie eine Puppe verwendet? Mhm. Das wirkt so haptil, so anfassbar. Aber du hast recht, das ist wirklich diese Schnittstelle ist dann nicht so richtig zu spüren. Und das fand ich dann auch wieder spannend. Ja.
Genau, das fand ich auch. Ansonsten würde ich sagen, es gibt. Es gibt schon ein paar coole Ideen so. Die quasi untergebracht werden, die ein bisschen was so über, an manchen Stellen was über die Figuren erzählen.
Mhm.
Also, Also, wie gesagt, es gibt diese von Stanley Tucci gespielte Figur Ethan Skate, der große Bösewicht, der in einer Szene so eine Videosimulation, also mit seinem Neurocaster durchlebt, in der er als erwachsener Mann bei seiner Mutter am Esstisch sitzt und sie serviert ihm
ich weiß es
gefüllte,
nicht mehr.
Gefüllte Paprika.
Ah, gefüllte Paprika, okay.
Und das ist so ein richtig, also es, bis quasi die Simulation dann abstürzt, ist es so ein richtig inniger, kleiner, so ein Gespräch, so man sieht, das ist so seine Kindheitserinnerung, das ist irgendwie so seine Mutter, so eine richtige, so eine italienische Mutter, wie man sie sich irgendwie so als Klischee vorstellt, so richtig irgendwie herzlich, sentimental, temperamentvoll. Und erst später erzählt er quasi, dass seine Mutter eigentlich alkoholkrank war und irgendwie 3 Flaschen Wein am Tag getrunken hat. Und er durch diese Simulation,
die nicht der Wahrheit entspricht wahrscheinlich.
Genau, es ist so eine Art von Eskapismus, aber es ist im Grunde genommen so eine verständliche Art von Eskapismus.
Er hat sich schöne Erinnerungen gekauft, könnte man vielleicht dann sagen. Ja,
ja. Und es macht ihn sozusagen verletzlich, es macht ihn vielschichtig in dem Moment als Figur. Mhm. Und solche Ideen gibt's schon ein paar in den Filmen, würde ich behaupten.
Bei mir war es vor allem am Anfang so, dass ich dachte, das könnte noch was werden. Da war ich noch optimistisch. Mhm. Zum Beispiel gibt es ja diese Einstiegsmontage, wo wir erstmal hergeleitet bekommen, wo kommt diese alternative Zukunft überhaupt her? Also da gibt es dann mal so historischen Clinton eingestreut, der irgendwas zu den Robotern sagt oder ein augenzwinkerndes, übrigens, die Roboter haben sich aus den Disney-Theme-Park-Figuren entwickelt, wo ich auch dachte, mag ich das oder mag ich das nicht? Aber irgendwie ist es lustig, das sozusagen zu sagen, da hat jemand gedacht, wir brauchen so ein paar Unterhaltungsroboter und daraus sind dann die Arbeitsroboter geworden.
Ja, genau.
Fand ich spannend.
Ja. Oder das ist irgendwie so die Siegesfeier über die Roboter. Da gab es dann irgendwie so ein Siegeskonzert von Kid Rock, wird dann irgendwie erzählt. Also ja. Es gibt so kleine Details, die irgendwie, die sind irgendwie so ein bisschen so ein abgefahrener Gedanke oder so eine kleine Idee, die einfach da reingeworfen wurde, um den Film ein bisschen reichhaltiger
zu
machen.
Genau, und die machen sofort, die geben mir so ein Worldbuilding, dass ich denke, okay, da ist so eine Welt, die wird mir glaubhaft verdeutlicht. Mhm. Und daran kann dann leider die Haupthandlung des Films irgendwie nicht so richtig anschließen. Ja. Aber nichtsdestotrotz sind einfach diese Ideen da, zum Beispiel auch, was du meintest, dieses Work and Play at the same time, also gleichzeitig arbeiten und spielen, finde ich ein mega spannendes Konzept, was nicht unbedingt in der Vorlage sich widerspiegelt. Also das haben sie wirklich eigenständig anscheinend reingebracht. Und was dann fast schon Severance-Ausmaße für mich hat. Also diese Sci-Fi-Serie habt ihr bestimmt beim Streaming-Gestöber schon häufiger von gehört, wo jemand dann sagt, es gibt Arbeits- und Privatleben werden getrennt. Mhm. Nur jetzt halt in einer Maschine, in einem Kopf quasi, ohne dass der Mensch sich bewegen muss.
Ich fand auch, im Grunde genommen hat so die Aussage des Films, wenn man denn so weit denken möchte, schon viel Potenzial. Also also es gibt viel Potenzial, was die Aussage sein könnte, sagen wir mal. Es ist leider so ein bisschen Vor- wie Nachteil. Also es ist einerseits sehr konfus, was der Film eigentlich sagen möchte.
Das ist ein bisschen, ich habe das Gefühl, er hat 2 Botschaften, die er am Schluss transportieren will. Aber ging es dir da anders?
Ja, ich habe das Gefühl, es gibt so mehrere Sachen, die der Film dann irgendwie auch so vermengt. Und dabei die auseinander zu klamüsern, da ist er auch nicht besonders gut. Mhm. Aber allein schon dieser Reichtum an möglichen Aussagen, die es dann irgendwie gibt, der ist irgendwie interessant. Also besser, als wenn es überhaupt keine Aussage gäbe.
Auf jeden Fall, ja.
Also halt, ne, so diese ganze, wie gehen wir mit Technologie um? So, ist manche jetzt gute Technologie, andere nicht. Müssen wir aufpassen, dass wir nicht irgendwie sozusagen alle unsere Neurocaster im Sinne von unsere Handys irgendwie anschalten und dann dabei versauern, weil wir nur noch da drauf starren? Oder ist, keine Ahnung, kann man Technologie erst gar nicht überhaupt aufhalten? Müssen wir uns einfach darauf einlassen? Das sind schon ein paar interessante, sagen wir mal, Halbsätze, die da sozusagen,
die man vielleicht nicht alle in einem Film hätte unterbringen sollen, sondern sich dann auf eine Sache festlegen.
Ja,
Also wollen wir den Roboteraufstand oder wollen wir die Neurocaster, den Flucht ins Innere quasi verfolgen?
Genau.
Aber ansonsten eigentlich dieser retrofuturistische Look finde ich auch immer spannend, dass man sagt, man versucht mal einen anderen Zukunftsentwurf als den man schon so häufig gesehen hat. Andererseits, Cassandra, die Netflix-Serie, die deutsche, die es vor kurzem gab, hat ja auch ein sehr ähnliches Konzept von einem Roboter und da ist dann so ein Gesicht, ein menschliches Gesicht projiziert, was ich dachte, die kann ja nicht voneinander abgeguckt haben, die sind ja beide gleichzeitig entstanden, das ist ja schon sehr komisch, dass es in so kurzer Zeit aufeinander folgt, diese Darstellung.
Stimmt.
Ja, ja.
Und das dritte, was ich wirklich toll fand, waren halt der Charme, den die menschlichen Darsteller in die Roboter reinlegen.
Okay.
Also gerade irgendwie so Woody Harrelson als Mr. Peanut mit diesem Südstaaten-Akzent, der irgendwie so viel, dadurch so viel transportiert irgendwie. Also so dieses strenge, aber gleichzeitig auch gastfreundliche, also irgendwie so charmante, aber auf der anderen Seite auch so sehr so prinzipientreue. Mhm. Also irgendwie, und davon gibt es halt mehrere Figuren.
Okay. Ja, spannend. Ja, ich habe mich, also ich war dann auch immer gespalten. Ab und zu gibt es so Bildzitate, die wirklich aktiv auf die Graphic Novel Bezug nehmen, wo man denkt, oh, jetzt haben sie mal kurz die Kamera angehalten und gesagt, wir komponieren euch hier ein Landschaftsbild mit einer Tankstelle vorne und da hinten ein Roboter und dann läuft nur eine kleine Figur davor lang. Und man denkt, okay, da haben sie sich dann wie so ein Panel rausgenommen und gesagt, das wollen wir jetzt im Film umsetzen. Ja. Aber im Großen und Ganzen, so gut auch die Roboter inszeniert oder animiert sind, fand ich das dann doch nicht so gelungen genug in die Umgebung integriert, die wir dann haben. Also wir haben zwar diese Roboter als Elemente, aber hat der Film einen besonderen Look im Sinne von irgendwie eine eigene Bildsprache oder eine besondere Farbgebung oder so? Das war dann mir schon wieder zu verwaschen, zu eintönig, was uns da präsentiert wurde.
Also ich hatte tatsächlich, das ist, glaube ich, ein ganz guter Übergang, um über die...
Gehen wir zum Negativen.
Über das Negative zu sprechen. Ich hatte auch das Gefühl, dass wann immer... Also ist ein bisschen was anderes, aber ich hatte das Gefühl, wann immer er quasi nicht diese Sci-Fi-Schauwerte hat, ist er relativ belanglos in seiner Ästhetik.
Ja, auf jeden Fall.
Also immer, wenn er quasi die Ästhetik von der Vorlage nicht nutzen kann und dann irgendwie so in der großen Weite sozusagen diese Roboter-Wracks zeigt oder vielleicht eher in so einer Gruppenkonstellation fast wie so ein Stranger Things-artiges Bild von so einer Robotertruppe hat, dann hat er nicht so wirklich was zu bieten, weil ansonsten, was halt übrig bleibt, sind irgendwie so Büroräume und Wohnzimmer und die sind halt so nach so einer sehr handelsüblichen Art dann immer ausgeleuchtet und inszeniert und daran kann man sich wirklich nicht satt sehen.
Also und selbst die unterschiedlichen Roboter, die ja für sich genommen vielleicht spannend wären, so als einzelne Figur, wie du sie wahrgenommen hast, finde ich, verschwimmt am Ende alles, weil auf einmal alle auf einmal reingeworfen werden und dann haben sie halt auch kein eigenes Profil mehr, sondern sind nur noch so die Sidekicks, die elektronischen, die dann mitmischen. Ne?
Ja, stimmt, ja.
Und ich habe auch dann jetzt im Nachhinein so zurückgedacht, eigentlich wäre mir der Film ohne dieses Wissen der Comicvorlage völlig egal gewesen. Ich hätte ihn nach 2 Tagen wieder vergessen, dann wäre gut gewesen. Aber jetzt rege ich mich tatsächlich drüber auf, weil ich mich die ganze Zeit frage, haben sie nicht verstanden, was sie da hatten in dieser Vorlage? Ich meine, die haben sich ja wirklich schon 2017 gesichert. Also wie kann man so an einem Originalwerk vorbeiarbeiten? Ich habe Beweisstück A mitgebracht.
Okay.
Das fand ich nämlich sehr spannend. Das hat dann meine Theorien auch bestärkt, dass sie da keine Ahnung hatten, was sie damit anfangen sollten. Bei der New York Comic Con 2024 haben nämlich die Russos schon erklärt, dass sie von der Originalgeschichte abweichen werden, um ihre eigene Geschichte zu erzählen. Und da gab es natürlich schon großen Aufschrei von den Liebhabenden der Vorlage. Die meinten, die ist ideal, die soll man so verfilmen, was wollt ihr da noch anders machen, eure eigene Handlung draufsetzen? Und da hat nämlich Anthony Russo erklärt, das Ausgangsmaterial fand er faszinierend und er würde das aber so adaptieren, wie auch die Marvel-Adaption angegangen ist. Und dann dachte ich, wahrscheinlich ergibt es in seinem Kopf tatsächlich Sinn, weil man kann natürlich einen Marvel-Comic meistens jetzt nicht so 1:1 umsetzen mit den ganzen Helden, die da zusammengeschmissen werden im MCU. Nimmt man sich dann eher so das raus, was einem gefällt. Aber hier gab es ja schon eine stringente Geschichte. Das war jetzt nicht kompliziert oder wahrscheinlich nicht kompliziert genug, um dann einen ganzen Film für sie drauf zu errichten. Mhm. Und er sagte dann nämlich weiter, die Story ist schwer zu verstehen und in der Graphic Novel sei irgendwie nicht genug gezeigt worden von der Welt. Und deshalb wollte er da halt einen 2-Stunden-Film draus machen, deshalb musste noch was dazu erfunden werden.
Ja, okay.
Und ich glaube halt, es ist so ein handwerklicher Ansatz von, es wird zwar was angedeutet in diese Bilder der Graphic Novel, aber wir wollen es richtig auserzählen. Wir wollen alles zeigen, was da noch dahinter steckt. Und das ist auch so ein Stück weit für mich ein Problem an diesem Film, dass er alles erklären muss, dass er alles zeigen muss, dass nichts irgendwie im Unklaren bleiben darf, sondern dass ein Aufstand sich auch richtig dann zum Aufstand auswachsen muss. Also wir haben ja ein großes Action-Finale, wo gefühlt alles gegen alles kämpft und ich bin dann 2-mal eingeschlafen fast dabei. Weil ich dachte, oh nee. Und da fehlt dann so völlig diese Emotionalität der Vorlage. Und das, da er das ja halt die Kunst schon von Anfang an meinte, nur als Inspiration nutzen möchte, also die 90er-Ästhetik plus die animatronischen Roboter da, die wollte er jetzt noch was dazu erfinden, wollte er noch diese Revolution genau zeigen, die ein Bewusstsein entwickeln, die eine Gleichberechtigung fordern, was in der Vorlage auch so gar nicht drin ist. Also da wird nie erklärt, wie dieser Roboterkrieg eigentlich zustande kam, was die wollten, oder müssen wir jetzt genau erklären, was ihre gewerkschaftlichen Punkte waren, die sich gefordert haben, keine Ahnung. Ja.
Gibt's denn in der Vorlage, sind die Roboter da wirklich, also quasi wie hier, so ein bisschen so die eigentlich charmanten, guten?
Die Roboter werden tatsächlich interessanterweise gar nicht so richtig eingeordnet in der Vorlage. Also wir haben diese Normalität von 90er Jahre, wie man sich halt so 90er Jahre vorstellt, und die Überbleibsel von dem, was mal davor kam, diese Roboter. Ich weiß auch gar nicht, jetzt weiß ich gar nicht mehr aus dem Kopf, ob da überhaupt ein Krieg war oder ob die einfach eingestellt wurden. Ja. Aber die sind einfach da geblieben und wurden dann nicht mehr genutzt. Und der einzige Roboter, der wirklich existiert, ist ihr Begleiter. Der heißt, im Comic heißt er Skip, hier heißt er irgendwie anders im Film. Hab ich schon wieder vergessen.
Cosmo.
Cosmo, Kid genau. Cosmo. Nach Kid Cosmo benannt. Und das ist halt so ein melancholischer Blick zurück auf eine vergangene Zukunft, eher so ein träumerisches Schwelgen in dieser Alltagsidylle, wo die Maschinenruinen eher so eine Schönheit des Verfalls präsentieren. Und der Film ist halt nur so auf die Action-Schauwerte ausgerichtet, dass daran ist er interessiert, an dem Roboterkrieg, der mal da mal war. Ja. Das genaue Gegenteil, statt dieser sozialen Komponente eher an den coolen Gadgets interessiert, die damit einhergehen könnten, die man nochmal aufleben lassen könnte. Und ja, diesen Status quo dann umzustürzen halt mit der Heldengeschichte, so, warum? Und ich habe dann auch, also eine interessante Frage an dich, was würdest du sagen, ist der elektrische Staat, also the electric state oder der elektrische Status oder Zustand, was auch immer dieses Titels, wie würdest du den Titel anwenden oder interpretieren, nachdem du den Film gesehen hast?
Also ich glaube, die direkte Verbindung ist quasi die als Bezeichnung für das Roboterghetto, in dem die quasi leben, und dann natürlich aber auch als elektrischen Zustand im Sinne von, sagen wir, eine Geisteshaltung, die du nur hast, wenn du quasi elektrisch bist. Also auf die eine oder andere Art und Weise.
Ja, finde ich spannend. Ich habe nämlich, da habe ich auch viel drüber nachgedacht. Und bei mir, ich bin da angekommen, wenn ich nur den Film gesehen hätte, würde ich sagen, The Electric State ist halt genau diese Exclusion Zone, da ist eine Mauer errichtet worden, ein Staat für diese verbannten Roboter, da müssen die bleiben und damit ist gut nach dem Krieg. Nachdem ich den Comic gelesen habe, sage ich für mich, es ist nicht der elektrische Staat, sondern der elektrische Zustand einer Nation.
Ja.
Der Vorlage legt nämlich viel mehr Wert auf diese Neurocaster, mit denen die Leute alle rumsitzen. Die sind so ein bisschen wie, du erinnerst dich bestimmt an Ready Player One, wo alle sich sozusagen nicht mehr in der realen Welt aufhalten, sondern nur noch in ihrem VR-Brillen, wenn man so sagt, will.
Ja, ja.
Und das ist halt, da wird auch gar nichts mehr halt von definiert, was sie genau damit machen. Also da arbeiten die nicht damit und spielen gleichzeitig, sondern es ist eher so, sie sind halt entzogen aus der Welt. Und das ist dann für mich eher so, wir haben ja nicht diese elektrische Zone, sondern den elektrischen Zustand der Welt. Also wohin hat die Menschheit sich entwickelt? In eine Welt, die gar nicht mehr die Welt ist, sondern eine elektrische Welt, weil sie halt in diesen Neurocastern stattfindet.
Ja.
Und da macht dann auf einmal auch die Enthüllung im Comic so viel mehr Sinn, denn im Film wird ja schon nach 20 Minuten gesagt, übrigens, ich bin hier der gelbe Roboter Kid Cosmo, ich bin dein Bruder, komm mich mal suchen. Und im Comic läuft alles darauf hin, dass sie diesem Roboter folgt, und dann kommt erst ganz am Schluss raus, dass er sozusagen den gesteuert hat, also dass der gar kein selbst agierender Roboter war, sondern halt wie mit so einem Neurocaster zu ihr gekommen ist, damit sie ihn aufsuchen kommt, und dann bleibt tatsächlich im Ungewissen, was passiert, wenn sie ihm dieses Ding abnimmt, weil im Comic wird relativ deutlich gemacht, auch das schadet den Menschen, wenn sie das lange nutzen, und viele, wenn sie es abnehmen, sterben dann einfach. Und das ist halt so eine viel, vielschichtigere Herangehensweise an diesen Titel und diese ganze Idee dahinter, als jetzt zu sagen, wir wollen den Roboteraufstand.
Ja, absolut. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, also dass der Film ähnlich wie andere Filme von den Russo-Brüdern, um das mal so aufzugreifen, auch so, warum ich nicht mit so einer großen Erwartungshaltung rangegangen bin, die sich dann ja halt auch irgendwie bestätigt hat, hat keinerlei Poesie sozusagen. Also sowas wegzulassen oder zu sagen, so, okay, Leute sterben einfach, wenn sie diese Dinge absetzen, das ist ja was unglaublich Morbides. Oder zu sagen, okay, es gibt eine Unentscheidbarkeit bei der Doppeldeutigkeit von The Electric State. irgendwas über das menschliche Bewusstsein, dass es quasi aussagt, einer Nation oder der Menschen im Allgemeinen, die in dieser Nation leben. Das ist so eine Unentscheidbarkeit, dass man quasi von einem Blickpunkt, der sagt, wir möchten jede mögliche Zuschauerschicht in diesen Film reinkriegen, bringt das nichts.
Nee, also das damit hättest du keinen Vier-Quadranten-Film hätte machen können daher.
Und in dem Fall quasi jeder der Quadranten erweitert nichts, sondern beschneidet es. Also man nimmt sich quasi die Story und schneidet so viel weg, bis am Ende das
übrig die Schauwerte, bleibt. Die man wollte, bleiben übrig. Und dann setzt man da noch so eine auserwählten Figur auf, weil das versteht ja jeder, das ist ja in jedem zweiten Film drin. Der Bruder wird ja so ein bisschen in diese Position dann gedrängt letztendlich, als Gefangener von dem Neurocaster-Erfinder.
Ja. Und übrig bleibt halt irgendwas, was zwar jeder versteht, also es ist eigentlich unmöglich, das nicht zu verstehen, und wo jeder irgendwie der Geschichte folgen kann, aber wo man das Gefühl hat, da gibt's keine Seele mehr, da gibt's keine Ecken und Kanten mehr.
Ja.
Es hat nichts Besonderes mehr an sich. Also es ist ein vernichtendes Urteil, aber so habe ich das auf jeden Fall empfunden, dass die Kerngeschichte davon nichts, also absolut seelenlos ist im Prinzip.
Und dann kommen wir auch wieder zurück zu so Sachen wie, wir erkennen da schon auch andere Sci-Fi-Erzählungen drin, die es vorher schon gab, was ja auch eine Art von Verlässlichkeit ist. Ne? Wir wollen zu was zurückgehen, was wir schon kennen, nicht was ausloten, was wir noch nie gesehen haben, sondern eher so, okay, wir haben dieses Mensch-Maschine-Verhältnis, haben wir in Blade Runner schon gesehen, haben wir in Spielbergs AI künstliche Intelligenz schon gesehen, Ready Player One hatten wir diese Neurocaster, sag ich mal, im weitesten Sinne. Und da klauen wir uns, wenn ich das mal so formulieren darf, einfach alles zusammen, was uns irgendwie ein bisschen gefallen hat, und werkeln da unsere eigene Geschichte draus. Also vieles abgeguckt. Selbst der Roboter, der ja mit ihr mitgeht und immer nur so diese in Kinderzitaten spricht, aus dieser Serie, gibt's die wirklich? Weißt du das? Das habe ich noch gar nicht weiter recherchieren können. Ich glaube, haben sich ausgedacht, weiß ich nicht.
Also da würde Ihnen auf jeden Fall, also würde quasi dem Film oder den Machern auf jeden Fall meinen Respekt gelten, wenn sie sich das quasi selbst aus den Rippen geleiert haben.
Aber selbst da ist es ja so, dass ich denke, okay, eine mechanische Roboterfigur, die nur in Zitaten sprechen kann, hatten wir ja auch schon in Transformers. Denk an Bumblebee, der nur in Songs sprechen konnte. Das war viel interessanter für mich dann auch, zu sagen, eine Kinderserie kannst du dir irgendwie Zitate ausdenken, aber hier sozusagen auf Songs zuzugreifen, die dann eine Stimmungslage oder irgendwas widerspiegeln. Ich hasse Transformers, aber dass ich jetzt gut über Transformers rede, oh mein Gott, wo sind wir hier gelandet?
Der Film fördert alles aus dir raus, würde ich sagen. So, Therapie durch Electric State.
Und da verliere ich dann halt wirklich zunehmend das Interesse. Ich habe richtig gemerkt, wie irgendwie in mir alles langsam gestorben ist beim Gucken.
Ja.
Und selbst der Humor, der dann angewendet wird. Hast du gelacht, während du The Electric State geguckt hast? Weil es gibt ja schon so ein paar Sachen, die angewendet wurden. Zum Beispiel, hast du über den Veronica-Witz gelacht? Jetzt ja.
Nein. Also ich meine, das wäre auch für mich jetzt nicht das nächste Thema gewesen. Es gibt ja wirklich einfach sehr viele Momente, wo quasi eine Art von Humor angewendet wird. Mhm. Und man aber einfach, also man merkt, dass es ein witziger Moment sein soll, aber es ist jetzt nicht, ich habe nicht laut gelacht.
Genau, ich habe registriert,
Film.
Das sollte lustig sein, und habe nicht gelacht, wie zum Beispiel diese Postbotin-Roboterin, die sagt, warte mal, was sagt sie? Achso, die schlägt auf irgendjemanden ein, und dann meint jemand, warum kannst du so gut schlagen? Und dann sind die als Postbote, da habe ich mit Dobermännern zu tun gehabt. Genau, also ich denke, wirklich, ist das lustig?
Genau, also ganz viele so, ich weiß nicht, Wortspiele oder irgendwie sowas, aber nichts davon bringt einen jetzt wirklich zum Lachen. Natürlich kann man dann irgendwie sagen, ja gut, aber das ist eine Geschmacksfrage. Aber am Ende habe ich schon das Gefühl, das ist einfach eben auch so ein Vier-Quadranten-Humor. Das ist so nichts Halbes und nichts Ganzes. Es geht weder in eine vulgäre Richtung, es geht nicht in irgendwelche Tiefe, es hat keine spannende Sichtweise, dieser Humor. Es ist nichts Besonderes daran.
Ja, ich fühle diese Welt einfach nicht, diese Digitalschlacht. Das ist irgendwie alles unoriginell und seelenlos und draufgeklatscht. Und ich sehe halt die Bausteine, die zum Erfolg führen sollen, aber es setzt sich für mich nicht zu einem Ganzen zusammen, was ich dann genießen kann.
Ja, und ganz viel davon finde ich, also die Figuren leiden darunter, dass im Grunde genommen nur so Storystationen abgehakt werden.
Mhm.
Das ist vielleicht so für mich auch so das zentralste Gegenargument gegen den Film, weil du so das Gefühl hast, ganz viele Sachen ergeben keinen Sinn von der Art und Weise, wie die Figuren am Anfang angelegt sind, Und die werden dann aber unter den Teppich gekehrt, einfach nur damit die Story quasi weitergehen kann.
Ja, auf jeden Fall.
Also warum, ne, um jetzt mal so ein bisschen mehr ins Spoiler-Territorium einzutreten, so dass dieses, warum hilft Chris Pratts Figur den anderen, also Millie Bobby Brown, so bereitwillig? Es gibt überhaupt keinen emotionalen Grund dafür. So. Also er ist ja eigentlich so, er hält dann große Reden auf seinen moralischen Nihilismus.
Wenn er wenigstens einen Profit davon hätte, dass man sagt, okay, wegen des Geldes ist er dabei.
Ja. Ja. Das hätte Han Solo quasi in seinem Original ausgemacht.
Genau,
so,
stimmt.
Der haut dann ab, weil er nichts mehr daran zu verdienen hat. Und kommt dann, nachdem er sich umentschieden hat, kommt er wieder. Und es ist ein großartiger Moment in Star Wars.
Ja.
Aber bei Chris Pratt, also bei seiner Figur, da ist aus irgendeinem Grund schließt er sich dann quasi den anderen Figuren an, damit er weiter in der Haupthandlung dabei sein kann und weiter gesichert ist, dass auch Männer über 30 sich diesen Film anschauen. So. Und er erzählt quasi das eine und macht irgendwie das andere. Und das wird nie irgendwie, es muss auch nicht erklärt werden. Also es läuft alles so wie so. Dieser Film ist so ein bisschen so wie so weißes Rauschen im Hintergrund.
Ja, dadurch bekommt er auch seine Figur überhaupt kein Profil, obwohl wir haben es ja in der Vergangenheit gesehen, Chris Pratt durchaus Figuren erschaffen kann mit seinem Schauspiel, die irgendwie in die Popkultur eingehen.
Ja.
Aber hier ist es so, er läuft halt mit, bietet alles, was die Hauptfigur will und dann haut er am Ende noch sowas raus zu seinem Roboter Herman, wie er hat ihn mehr geliebt als nur einen Freund. Wo ich dann dachte, ist das jetzt irgendwas transhumanistische Roboterliebe, die ich verpasst habe? Habe ich irgendwas nicht mitbekommen?
Ja.
Aber leider, selbst wenn wir jetzt Chris Pratt mal außer Acht lassen, selbst diese Geschwisterliebe, die eigentlich der treibende Faktor sein sollte, funktioniert für mich überhaupt nicht. Dass ich denke, okay, sie sind vereint, das könnte jetzt total traurig und dramatisch sein, wenn der Bruder dann fürs größere Wohl sterben muss am Ende.
Mhm.
Aber die Wiedervereinigung hat mir überhaupt keine Gefühle entlockt. Ich dachte nur, gut, dann ist ja der Film jetzt gleich vorbei.
Ja.
Und dann gibt's ja noch diesen Kicker am Ende, diese letzte Szene, wo man diesen im Wasser gespiegelt nochmal den gelben Roboter sieht, was uns ja wahrscheinlich sagen soll, übrigens, der Bruder ist doch nicht gestorben, sondern sein Bewusstsein ist wahrscheinlich in diesen Kosmo eingegangen. Oder hast du das anders interpretiert?
Nee. Genau, so habe ich es auch gesehen.
Und selbst da war das dann nur so, wo ich dachte, ja, könnt ihr machen, meinetwegen, aber bitte keinen zweiten Teil.
Ja, und vor allem ist es ja quasi, also das, was der Film jetzt als großen emotionalen Breaking Point von sich selbst versteht, wird ja quasi durch diese Szene jetzt wieder widerlegt.
Ja,
also es ist so von wegen, als hättest du Avengers Endgame, nachdem du den größten emotionalen Moment, nämlich den Tod von Iron Man, durchlitten hast.
Ja.
Beendest mit einer Post-Credit-Scene, in der er wieder dasteht.
Ja.
So.
Ja.
Und alle sind so, denken sich, okay, aber also was für ein Sinn, also da schießt er sich quasi selbst ins Bein.
Wahrscheinlich
nur,
keine Angst, Kinder so völlig zu töten, als Opfer dem Film geopfert, keine Ahnung.
Ja.
Und wenn dann halt noch am Ende dazu kommt, dass wir sagen, okay, die Erzählung ist irgendwie unausgewogen, wenn wir zugleich diese Technik-Panik befeuern von diese Neurocaster sind irgendwie gefährlich und jetzt müsst ihr mal alle wieder in die frische Luft gehen.
Ja, genau.
Das ist ja die Botschaft, die wir am Ende haben.
Ja.
Aber gleichzeitig auch diese Roboterliebe von, das sind auch nur Menschen, in Anführungszeichen, Roboter, die Rechte verdienen und die, das ist irgendwie, da prallen so zwei Welten aufeinander, die einfach nicht richtig vereinbar sind in dem Film.
Ja, total. Lustigerweise irgendwie, also das ist nicht vereinbar und lustigerweise haben viele Leute, also in den Kritiken, die ich auch dazu gelesen habe, halt dem Film zum Vorwurf gemacht, dass er halt eigentlich auf Seiten einer AI steht, aufgrund der Art und Weise, wie er sozusagen gemacht ist. So, ne?
Oh, die AI hat den für Netflix geschrieben,
ja,
da werden wir
so
in 20
so.
Jahren zurückgucken und sagen, da hat es angefangen, da wurden wir indoktriniert.
Genau, also eine Kritikerin hat geschrieben, es geht nicht um eine Dystopie in dem Film, es ist die Dystopie, was natürlich böse ist, aber es irgendwo war es verständlich. Aber worauf ich eigentlich hinaus will, ist so ein bisschen, dass man im Grunde genommen also, ja, dass es da irgendwie keine, dass der Film an sich halt irgendwie so wirklich keine emotionale Tiefe irgendwie besitzt und die irgendwie dann so weiterführen könnte. Also im Grunde genommen ist es irgendwie auch so die Aussage des Films, irgendwas zu schaffen am Ende, worauf sich alle so ein bisschen einigen können.
Hm.
Und dadurch vermengt er halt so ganz viele Puzzlestücke aus so anderen Filmen mit.
Hämmert
mit,
die zusammen, statt sie ineinander gleiten zu lassen.
Also irgendwie so dieses so, legt mal euer Handy ein bisschen weg, was man auch aus vielen Filmen kennt.
Ja, ja.
Dann so dieses Roboter sind auch nur Menschen. Keine Ahnung. Aber selbst das ist ja nicht irgendwie untermauert durch irgendwas. Also zum Beispiel diese Technikabneigung von Millie Bobby Browns Figur, die wird ja durch nichts erklärt.
Da ist da gibt's kein Reh vors Auto gelaufen. Ich habe schon wieder vergessen, wie eigentlich ihre Familie gestorben ist.
Also bei manchen, keine Ahnung, bei iRobot oder sowas, da gibt es eine Szene, in der Will Smiths Figur durch einen Roboter gerettet wird.
Und das Auto sinkt auf den Grund des Wassers und der verliert seinen Arm und seine Frau.
Genau, ja. Und da ist es...
Spoiler für iRobot.
Genau. Man muss diesem Film jetzt auch nicht ein poetisches Drama attestieren, aber da kann man das nachvollziehen, warum er sauer ist. Ja. So. Aber bei Millie Bobby Brown, da ist es sozusagen nicht vorhanden. Und das Lustige ist aber, es ist auch egal.
Ja.
Also es ist gar nicht so, als würde das groß stören. Man bemerkt es eher so, wenn man noch ein zweites Mal drüber nachdenkt, dass das alles überhaupt keinen Zusammenhang hat.
Ja.
Und das macht diesen Film so auf so eine seltsame Art und Weise faszinierend, dass er so viel fehlt und trotzdem ist er halt so das dünnste mögliche dramaturgische Skelett, das ein Film irgendwie bieten kann. Aber halt auch nicht mehr.
Ja, ja. Ich finde, da hast du schon fast schon schöne Schlussworte für uns gefunden. Also ich glaube, wir sind schon beim Fazit angekommen. Wir finden wahrscheinlich nicht, dass der Film sein Geld wert war. Diese 320 Millionen US-Dollar, die da wahrscheinlich reingeflossen sind. Die Frage ist natürlich so ein bisschen, also es ist auf jeden Fall kein kreativer Erfolg, den wir hier bekommen haben. Glaubst du, es wird ein Netflix-Erfolg? Der ist ja jetzt vor ein paar Tagen schon gestartet, deswegen ist noch nicht ganz absehbar, wo das hinführt. Es ist natürlich schon klar, er ist in der Top 10, viele Leute gucken ihn, aber er muss natürlich über mehrere Zeit dann auch sich halten, um irgendwie seine Existenzberechtigung zu irgendwie darzulegen.
Also ich will sagen, ich will mich eigentlich festlegen und sagen, ja, ich glaube, das zahlt sich aus.
Du glaubst, er wird richtig erfolgreich?
Ich glaube ja.
Okay.
Also ich glaube, der wird wirklich so dieses, ich weiß nicht genau, ob er erfolgreich genug wird, um 320 Millionen wieder einzuspielen. Das ist schon eine Nummer.
Ja.
Aber der wird schon sein Geld machen. Der wird, glaube ich, auch viel Zeit in der, weil dazu ist er einfach so, The Gray Man hatte solche krassen, offensichtlichen Schwächen. Und der Film ist eher so, wie gesagt, also da fallen einem so die, dass der Film so unfassbare Schwächen hat, das fällt einem so im zweiten Blick auf. Aber der eigentlich läuft er so halt wirklich.
Aber du glaubst, den zweiten Blick, den machen die meisten dann nicht weiter.
Ich glaube, viele Leute werden den wegschauen, so wie viele Leute zum Beispiel Red One bei Amazon Prime zum Hit erhoben haben.
Hör mir auf, ich will nicht mehr über die Eisbären nachdenken. Aber das ist natürlich auch spannend, weil ich weiß auch immer nicht, wie Netflix seinen Filmerfolg wirklich messen will. Denn in neuen Abonnenten werden jetzt Leute neu Netflix abonnieren, um da reinzugehen. Denn die machen ja nicht Geld in dem Sinne von, wir können da jetzt, ach doch, Werbung können sie seit neuestem auch schalten. Aber nicht in Millionen Kinokarten oder Zuschauende, die sie dann irgendwie aushängen können, sondern nur so die Stunden. Klar, da hat irgendjemand eingeschaltet anscheinend. Und für mich ist eigentlich die größte Messgröße, wie lange dieser Film im Gedächtnis bleiben wird, ob Leute, die sie den geguckt haben, sich den immer wieder anschauen, ob dann ein Kult drum entsteht, ob da irgendwie Gefühle, die immer wieder hochkochen, vorhanden sind. Und nachdem ich den jetzt vor 2 Tagen geguckt habe und ihn schon wieder vergessen habe, weiß ich nicht, ob ich da dem Film einen Erfolg in Zukunft attestieren will. Mal gucken.
Hätte ich in der Vergangenheit auch nicht gedacht, aber ich kann mir einfach wirklich vorstellen, dass in, keine Ahnung, 3 Wochen Millie Bobby Brown die Russo-Brüder vor die Kameras treten für ein Instagram-Video und sagen so, danke, dass ihr unserem Film zum...
Teil 2 kommt.
Genau, Teil 2 kommt, größter Netflix-Start der letzten 5 Jahre.
Ich habe mir dann auch in dem Zusammenhang nochmal die erfolgreichsten Netflix-Filme der Vergangenheit angeschaut. Wir hatten ja auch schon mal einen Podcast dazu, was ja auch ganz interessant war zu schauen. Aber sowas wie Red Notice hat ja zum Beispiel 230 Millionen Views gemacht. Das war für mich jetzt auch nicht der erinnerungswürdigste Film.
Nee, wirklich nicht.
Don't Look Up, an den erinnere ich mich zumindest, weil ich mich drüber aufgeregt habe. Carry On, ja, war ganz nett letzten Dezember. Der kam jetzt ganz frisch dazu. Aber auch einen, wo ich gesagt habe, klar ist der schon als Weihnachtsfilm angelegt gewesen, dass viele ihn schauen, aber den hätte ich jetzt vorher nicht als riesen Blockbuster bei Netflix kommen sehen. Insofern interessant, dass es jetzt der ganz nach oben geschafft hat.
Ja.
Und am ehesten noch The Adam Project hat immerhin auch über 150 Millionen Views gemacht. Der fährt für mich in eine ähnliche Richtung hier wie Electric State. Auch so
sagen,
Zukunft, ein Star, da eben Ryan Reynolds und nicht Chris Pratt, ein Kind, was irgendwie noch mitschwingt, irgendwie eine Zukunftsvision.
Ja.
Ja, insofern könnte sich deine Prophezeiung auch bewahrheiten. Wir werden es herausfinden, Jan Felix, in den nächsten Wochen.
Ich freue mich drauf.
Ich jedenfalls werde mir jetzt wahrscheinlich erstmal Tales from the Loop bei Amazon vorknöpfen, um Super. An diese Comic-Vorlage anzuknüpfen. Ich kann nur wiederholen, guckt euch den illustrierten Roman an, der ist ganz toll, um da einen alternativen Entwurf einer, wie die Zukunft hätte aussehen können, zu erhalten. Und wenn du sonst nichts mehr hast, würde ich dir auf jeden Fall Dank sagen, dass du hier warst und mit mir dieses Trauma auszuagieren.
Das hat mich sehr gefreut. Vielen Dank dir.
Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns Feedback schickt. Vielleicht habt ihr eine ganz andere Meinung. Vielleicht könnt ihr uns schmackhaft machen, warum der Film so toll ist oder warum ihr ihn auch eher nicht so pralle findet. Lasst es uns auf jeden Fall gerne mit E-Mails wissen. Und ich habe auch noch ein bisschen Feedback von Fans mitgebracht. Da schrieb uns nämlich Peter vor kurzem, das fand ich ganz süß. Euer Podcast gehört zu meinen absoluten Favoriten. Ich kann mir zum Beispiel beim Autofahren nicht mehr vorstellen, das ohne euch zu machen. Immer super kurzweilig, informativ und vor allem sympathisch. Ja, danke dafür, Peter. Und wir werden auch deinen Hinweis uns noch zu Herzen nehmen, noch mehr über die Anbieter und Daten in unseren Monatsvorschauen zu wiederholen, dass man ja nicht vergisst, wann startet. Und wenn ihr jetzt denkt, oh, Electric State hat mich ein bisschen enttäuscht, dann guckt doch einfach nochmal in unsere Podcast-Vorschau der besten Streaming-Filme 2025 rein. Da war der Film ja auch schon drin, aber da sind noch andere, die vielleicht besser werden können. Weil insofern, die Vorfreude ist noch nicht ganz gestorben auf weitere Unterhaltung bei Netflix und Co. Danke fürs Dranbleiben. Wir wünschen euch einen schönen Tag, eine schöne Zukunft, hoffentlich schöner als die Electric State. Macht's gut und streamt was Schönes.
Streamgestöber ist eine Produktion von Moviepilot. Die redaktionelle Leitung des Podcasts liegt bei Esther Stroh und Max Wieseler. Für den Schnitt dieser Folge danken wir Henning Oppermann. Wenn ihr unseren Podcast unterstützen möchtet, dann abonniert Streamgestöber bei der Podcast-App eures Vertrauens. Und hinterlasst uns bei Spotify und Apple Podcast eine positive Bewertung. Ihr habt Feedback, Themenwünsche oder einfach liebe Worte für uns? Dann schreibt uns eine Mail an podcast@moviepilot.de. Oder schickt uns eure persönlichen Serientipps gleich als kurze Sprachnachricht.